Deutschlandfunk Nova.
Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
Ich finde ja Menschen, die alleine reisen, sehr, sehr mutig. Vor ein paar Monaten ist eine Freundin von mir zum Beispiel 4 Wochen alleine unterwegs gewesen in Indonesien und auf Bali, ist da mit dem Rucksack rumgereist und ich dachte mir, ach, die ist so cool und mutig, warum kann ich nicht so sein? Philipp Groten war auch alleine unterwegs, 15 Monate sogar. Von Aachen nach Patagonien. Nicht mit dem Flieger, sondern mit dem Fahrrad. Durch die Niederlande, Belgien, Frankreich, Panama, Kolumbien und bis nach Argentinien. Er ist zurück und er hält Vorträge zu seiner Reise. Die heißen aber die Weltreise eines Angsthasen. Hä? Philipp, bist du echt ein Angsthase oder sagst du das nur sowieso die Streber in der Schule, die immer sagen, ich habe nicht gelernt?
Also ich hoffe Ersteres und weiß aber nicht, ob Zweiteres vielleicht auch zutrifft. Also es ist so, dass ich immer Angst habe, wenn ich unterwegs bin auch. Allerdings vielleicht in einer anderen Form, als man sich das so im ersten Schritt vorstellt. Also es ist nicht so, dass ich dann mich nicht mehr bewegen kann. Aber ich spüre schon immer Zweifel an dem, was ich tue. Und besonders auch im Vorfeld, wenn ich mir sowas ausdenke wie jetzt diese Reise, das ist ja meine zweite große Reise mit dem Fahrrad gewesen, ist es schon so, dass ich immer auch sehr stark daran zweifle, was ich da tue und ob das zwangsläufig auch das Richtige ist.
Aber woran merkst du jetzt, dass du ein Angsthase bist, also konkret?
Also ich habe so ein Erlebnis, das ich immer wieder erzähle, wenn ich jetzt in meine Tagebücher hineinschaue, dann war tatsächlich in den ersten Tagen meiner Abreise meine größte Hoffnung, dass mir jemand das Fahrrad klaut, damit ich einfach wieder zurückkehren kann in meinen behüteten Alltag, in das, was ich mir da so aufgebaut habe.
Damit du sagen kannst, ich habe es ja versucht,
genau.
Aber mein Fahrrad wurde halt geklaut, da kann ich ja nichts
nicht
machen.
Anders, genau. Das ist so das dahinter. Und das finde ich, wenn ich jetzt zurückblicke, auch mit dem Selbstbewusstsein, das mir die Reise gegeben hat, finde ich das immer wieder faszinierend, amüsierend, aber zeigt mir auch, was da in mir los war und dass ich durchaus natürlich auch irgendwie Angst habe, dass es nicht funktioniert oder dass vielleicht auch was passiert. Das gehört dazu, ja.
Hattest du denn konkret eine Situation, wirklich, wo du richtig Angst hattest?
Ja, jetzt nicht um mein Leben, aber es gab natürlich auch Komplikationen. Also ich hatte einen kleinen Unfall auf hoher See, wo ich schon auch physisch einfach Schmerzen hatte. Und da habe ich schon auch ein bisschen Angst gehabt, dass das vielleicht jetzt irgendwie nicht so richtig gut geregelt werden kann auf hoher See.
Was für ein Unfall war das?
Mir ist so ein Topf mit heißem Wasser über die Hüfte und die Beine drüber geschwappt, also kochend heißes Wasser. Und wir haben ganz normal gekocht und dieser Herd kann eigentlich die Neigung vom Schiff ausgleichen, aber da kam eine relativ starke Böe dann. Und hat das Schiff erfasst und dann, das konnte der Herd dann scheinbar nicht mehr ausgleichen. Ich stand daneben und dann gab es halt so einen Schwall kochendes Wasser, der über meinen Körper geflossen ist. Dann hatte ich das Glück, dass der Skipper, also der Kapitän sozusagen und eine Mitmatrosin, dass die medizinisch einfach ganz gut geschult waren und sich sehr, sehr gut um mich gekümmert haben oder mir zumindest das Gefühl gegeben haben, dass sie sich gut um mich kümmern.
Was auch oft schon manchmal reicht. Ne?
Genau, also ich hatte in der Situation definitiv keine Ahnung, was ich tun soll. Und sie haben einfach die Ruhe behalten und sich um meine ledierten Beine und den Rücken gekümmert. Und das war wirklich super. Ja? Und ja.
Du bist ja eigentlich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, aber gut, über den Atlantik kommt man ja nicht mit dem Fahrrad, also warst du auch auf Booten. Was war das überhaupt für ein Fahrrad, was du dabei hattest? Das hattest du ja dann mit auf dem Boot wahrscheinlich.
Genau, also so als Hintergrund vielleicht, ich habe als Ingenieur einige Jahre in der Fahrradindustrie gearbeitet und mich immer auch mit Fahrrädern beschäftigt. Und irgendwann ging mir das so ein bisschen auf den Senkel, dass man mehr oder weniger gesagt bekommt, man müsste ein spezielles Fahrrad oder eine besondere Jacke haben, um überhaupt das Haus verlassen zu können und verreisen zu können. Und um zu zeigen, dass man das nicht braucht, habe ich mir gedacht, okay, ich sammle einfach gebrauchte Teile. Und das ging so weit, dass ich tatsächlich Sachen vom Sperrmüll hatte, aus denen dieses Fahrrad entstanden ist. Und ich wollte sehen, wie weit kommt man denn mit so einem Fahrrad. Und jetzt steht es bei mir im Flur. Und falls jemand gerade zuhört und sich denkt, er würde gerne ein Fahrrad haben. Also man muss ein bisschen Arbeit reinstecken, aber grundsätzlich funktioniert es. Also meldet euch.
Was hattest du denn noch dabei? Du hattest dein Fahrrad dabei, aber du hast gesagt, Funktionsjacken und so, davon hältst du nicht viel. Also was hattest du alles dabei?
Doch, ich halte schon viel davon, weil die einem das Leben schon leichter machen. Aber es ist nicht die Grundvoraussetzung dafür zu gehen. Das ist so das Credo davon. Also wenn du gehen willst, kannst du theoretisch nackt loslaufen und du wirst alles finden, was du brauchst. Das ist sowas, was ich manchmal sage. Ja, ich habe im Grunde genommen ein ganzes Haus dabei gehabt. Also das heißt ein Zelt, eine Küche und alles, was so dazugehört, was man einfach so im Alltag braucht.
Und alles hinten auf dem Gepäckträger?
Ja, das verteilt sich so auf mehrere Taschen, die dann am Fahrrad hängen. Also zwei, in der Regel sind zwei vorne, zwei hinten, dann noch eine große hinten. Und ich habe immer, wenn ich reise, eine Gitarre dabei. Oder jetzt die letzten beiden Male. Mhm. Und das ist auch immer so eine Herausforderung, die am Fahrrad unterzubringen, weil die Gitarre per se eigentlich ja relativ schlechte aerodynamische Werte aufweist. Und ja, eigentlich total unpraktisch ist, wenn man unterwegs ist.
Aber die Gitarre, die hattest du jetzt dabei, um, wenn du mal irgendwo dich vielleicht einsam fühlst, um da was zu spielen oder um anderen Leuten zu imponieren? Oder warum hattest du die Gitarre dabei?
Also eigentlich habe ich die Gitarre dabei, weil ich sie sonst in meinem Alltag auch sehr oft bei mir habe und es einfach auch eine Art von Unterhaltung für mich selber ist. Und wenn man unterwegs ist, hält man natürlich auch immer irgendwie in Kontakt mit anderen Leuten, wo sich dann auch vielleicht ergibt, dass man mit denen zusammen Musik macht oder vielleicht auch einfach nur für die Musik macht. Aber mir fehlt so ein bisschen das Gehen der Rampensau, was das angeht. Von daher habe ich häufig für mich allein im Zelt gespielt.
Gehen wir mal so ein bisschen deine Route durch. Also du bist los in Aachen, dann bist du erstmal durch Europa, durch die Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien und danach nach Panama, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile, Argentinien. Jetzt die Reisen in Europa, das waren jetzt wahrscheinlich die unspektakulärsten, oder?
Das würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube auch, das ist ein Trugschluss zu denken, dass man weit weg muss, um irgendwas zu sehen. Europa hat mich sehr stark berührt, weil ich einfach auch unseren Kontinent so ein bisschen anders kennengelernt habe. Es war jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen, gab es ja viele Debatten darum. Und für mich ist das schon ein ganz besonderer Ort und auch meine Heimat. Also ich sehe mich mehr als Europäer als Deutschen an. Und dort mit den Leuten auch in Kontakt zu gehen, so ein bisschen auch hineinzuspüren in die deutsche Vergangenheit, die Vergangenheit meiner Großeltern und auch das, was vielleicht heute Zukunft oder Gegenwart ist, das hat mich sehr stark fasziniert. Und es ist ein super entspannter Kontinent, um mit dem Fahrrad zu reisen. Ne?
Gab es denn eine konkrete Situation?
Ja, also es ist so, dass ich zum Beispiel bei einer Familie aufgenommen war, die so eine Pilgerherberge betreiben in Südfrankreich. Und die sind selber Engländer. Und ich habe bei denen so ein Wochenende gegen Kost und Logis leben und arbeiten können. Und
was hast du gemacht?
Ich habe einfach im Garten, die haben einen Riesengarten gehabt mit Gemüse. Da habe ich dann im Garten gearbeitet, Gemüse geerntet, alles, was so angefallen ist an dem Haus und drumherum. Und dann saßen wir abends irgendwann zusammen in dieser Küche von denen. Ich habe für sie gekocht, also Sachen aus ihrem Garten. Und wir haben das gegessen und es war so ein ganz schöner Moment. So ein bisschen Rotwein gab es dazu und Kerzenlicht. Und dann stellten wir fest, wie besonders das ist, weil diese Frau, also es ist ein englisches Pärchen, die aber polnische Wurzeln haben. Und diese Frau, ihr Vater ist im Grunde genommen vor den Nazis geflohen. Und dass ich jetzt so zwei Generationen danach mit diesen Menschen in einem Land, was auch meine Großeltern erobern wollten sozusagen, sitzen kann und wir irgendwie Gedanken und auch Nahrung und alles, was so dazugehört, teilen, fand ich schon irgendwie besonders. Ne? Und macht vielleicht auch Hoffnung für andere Gebiete auf der Welt, wo es momentan auch ziemlich schlecht aussieht, wie bei uns so während des Krieges. Ne?
Jetzt ist ja in Europa Fahrradfahren recht angenehm, sage ich jetzt mal. Und du wolltest dabei ja weiter nach Patagonien. Du bist dann nach Spanien und Gibraltar. Da hast du ein Boot gesucht, ne? Wie hast du das denn gemacht? Bist du dann von Boot zu Boot und hast gesagt, hallo, könnt ihr mich und mein Fahrrad, mein Sperrmüllfahrrad, könnt ihr das mitnehmen?
Ja, also ich habe eigentlich alles versucht, was mir so eingefallen ist. Es hat sich auch sehr stark gewandelt über die Zeit. Am Anfang bin ich ganz klassisch einfach auf diese Pontons gegangen und hatte auch keinen Text parat, den ich dann sage und habe dann irgendwann festgestellt, okay, es gibt Dinge, die erwähnt man besser so vordergründig und andere eher so subtil im Hintergrund.
Zum Beispiel?
Das Fahrrad zum Beispiel.
Ach so.
Also es ist nicht cool, diese kalte Akquise anzutreten, das Fahrrad dabei zu haben und zu erzählen, dass man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Also das ist kein Türöffner, sagen wir es mal so. Und was ganz interessant ist bei dieser Bootsuche, also ich habe insgesamt 4 Boote gebraucht und war 4 Monate zwischen den Kontinenten unterwegs, ist der Umstand, dass ich eigentlich nie ein Boot gefunden habe, wenn ich gesucht habe. Und ich habe wirklich viel und hart und lange gesucht.
Das heißt, du hast viel auch dann zum Beispiel in Spanien verbracht oder in Gibraltar einfach
genau.
Da am Hafen
ja. Also es gibt in Gibraltar, um das mal rauszunehmen, so als Beispiel, gibt es 4 Marinas ungefähr. Das sind diese Häfen, wo die Segelschiffe sind. Wie so ein Campingplatz kann man sich das vorstellen. Und da gehe ich dann morgens rein und spreche Leute an. Und das habe ich 3 Wochen gemacht und es ist nichts passiert.
Boah.
Mal abgesehen davon, dass da auch ganz viele andere Leute sind, die ein Boot suchten, von denen ich auch so nichts wusste.
Fandst du das frustrierend?
Ja, also auf jeden Fall. Also das war überhaupt nicht schön. Und wenn man mal überlegt, für manche ist das ein Jahresurlaub, ne, den ich da verbringe, um irgendwie nichts weiterzubringen in 3 oder 4 Wochen, ist das schon. Also es war auf jeden Fall so, dass ich zwischenzeitlich mir auch überlegt habe, okay, wo könnte ich sonst noch hin oder wo könnte mein Patagonien, wo ich hin möchte, vielleicht sonst noch liegen, ne? Vielleicht in Afrika oder in Nordamerika, weil da fuhren dann eventuell Schiffe hin. Aber ja.
Da hast du nicht gedacht, oh, hoffentlich klaut jemand mein Fahrrad, dann kann ich nach Hause fliegen?
Nee, in dem Fall habe ich das nicht gedacht. Ich wäre aber auch so weit gegangen, ich hätte das Fahrrad da zurückgelassen. Wenn jemand gesagt hätte, du kannst mitkommen, aber das Fahrrad geht gar nicht klar, dann hätte ich auch gesagt, okay, dann bleibt das Fahrrad halt hier und ich suche mir da ein neues oder reite in Zukunft oder mach sonst irgendwas. Genau, also ich war da schon sehr bereit, einen Kompromiss einzugehen.
Am Ende hatte ich ja auch jemand mitgenommen. Hast du dann dafür immer bezahlt?
Da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Also in meinem Fall war es so, dass ich teilweise, also ich habe immer was bezahlt, aber teilweise habe ich dann nur meine eigene Nahrung zahlen müssen. Auf anderen Schiffen musste ich aber dann Hafengebühren und Diesel und so etwas dazu zahlen. Ich habe aber auch immer gesagt, dass das für mich eigentlich kein Problem ist. Also ich bin nicht losgefahren, um gar kein Geld auszugeben, sondern ich wollte gerne aus eigener Kraft und nach Möglichkeit mit so einem Segelschiff darüber. Und das gibt auch eine gewisse Form von Unabhängigkeit, finde ich, wenn man finanziell für sich selber da Verantwortung übernimmt. Von daher war das ein guter Deal so.
Was haben die 15 Monate so gekostet?
Also ich habe gar keine finale Rechnung gemacht. Ich denke, dass ich inklusive allem, also mit Krankenversicherung und dem, was man so dazu braucht, wahrscheinlich so um die 12.000 Euro ausgegeben habe. Für, ja, genau diesen Zeitraum.
Und ab und zu hast du ja auch gejobbt, ne, unterwegs?
Naja, ich habe nirgendwo für Geld gearbeitet. Ich habe immer nur gearbeitet, weil ich irgendwas sinnvoll fand oder vielleicht dann dort. Genau. Also bei mir ist es auch so, ich bin sehr viel mit Couchsurfing in den letzten Jahren unterwegs gewesen. Da gibt es ja noch so das ein oder andere Netzwerk, was so ähnlich ist. Und für mich ist es eigentlich immer so, wenn ich bei so Leuten bin, dann mache ich da auch irgendwas. Also ich sehe das eigentlich nicht als Hotel an und finde das eigentlich auch als eine komische Entwicklung, die sich da so in den letzten Jahren ergeben hat.
Was für Jobs hast du da so gemacht?
Also ich habe häufiger mal das Klo geputzt, wenn ich irgendwo war. Also ich habe so folge seit einigen Jahren so einer Meditationsrichtung, wo es so Zentren auf der ganzen Welt gibt. Und da gehört halt, wenn man da dort mithilft dazu, dass man eben alles macht. Und ich hatte irgendwie häufiger mal die Aufgabe, die Toiletten zu putzen, was in meinem Alltag jetzt auch nie vorkommt, oder ja, für mich halt vorkommt, aber nicht für andere Leute. Das ist so etwas. Ansonsten habe ich viel so in der Landwirtschaft mitgearbeitet.
Wo zum Beispiel?
Also ich habe eben bei diesen Leuten in Südfrankreich das gemacht. Ansonsten war ich in Kolumbien bei Leuten, die ich kennengelernt habe, die einen sehr großen Garten haben. Und da ist eigentlich auch immer so ein Gemüsegarten und Nutzgarten der dazugehört. Und da habe ich dann einfach Bananen mitgepflanzt. Oder ich habe bei anderen Leuten in Kolumbien, haben wir so einen Schrein gebaut. Also die sind ja sehr christlich geprägt dort. Und da haben wir so ein Dach für die Marienstatue gebaut. Und
haben die sich gewundert über dich so mit deinem Fahrrad?
Ja, also es ist schon so, dass man so ein bisschen, wenn man so will, vielleicht wie so ein Außen, ja, wie ein Fremdkörper im Grunde genommen da reinkommt, ne? Und eigentlich auch nicht so richtig die Realität, also weder ihre Realität noch das, was sie über unsere Realität denken, widerspiegelt. Also eigentlich ist man so ein bisschen außen vor, wie so ein Narr vielleicht, der hin und wieder vorbeikommt und irgendwelche lustigen Geschichten erzählt und ein bisschen Inspiration vielleicht auch für eigene Träume und Sehnsüchte mitbringt.
Jetzt hast du dann nach 15 Monaten dein Ziel erreicht, ne? Patagonien. Was war das für ein Gefühl, dann da anzukommen?
Also es war unterwegs oft so, dass nicht ganz klar war, dass ich da auch tatsächlich hinkomme. Also es ist eigentlich die ganze Zeit, hätte es auch so sein können, dass ich das nicht erreiche. Und von da ausgehend war es schon ein besonderer Moment, aber jetzt auch nicht so super glamourös oder so etwas. Es war eigentlich ein sehr stiller Moment, als ich dort unterwegs war, weil da auch nicht viel ist. Also ich war einfach sehr viel mit mir alleine in diesen letzten Wochen und Monaten. Und das war ja eigentlich auch der Grund, warum ich dort losgefahren bin, weil ich genau so einen Rahmen gesucht habe. Und dann ist auch die Frage gewesen, wie kehre ich zurück? Weil das ist meiner Meinung nach auch ein wesentlicher Tipp für Leute, die sowas machen wollen, dass man das Nachhausekommen gut vorbereitet und das Zurückkommen gut vorbereitet, dass es nicht so schlecht gemacht ist.
Du bist zurückgeflogen, ne?
Genau, ja.
Weil als Vorbereitung für die Reise hast du viel vorbereitet vorher?
Ja, also ich habe so 1,5 Jahre gehabt, in denen ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt habe. Aber ich wusste auch schon vorher, dass das nicht klappt, wenn ich mir jetzt da überlege, wann ich wo sein werde und was ich da tun werde und all solche Dinge. Das kommt beim Machen.
Hat Patagonien dich nicht umgehauen, so von der Landschaft und so? Beschreib mal.
Ja, das ist schon wirklich faszinierend. Also wenn man sich das mal vorstellt, ich habe immer das Gefühl, wenn ich hier in den Himmel schaue, sehe ich ständig Flugzeuge und da ist halt einfach gar nichts. Ne? Da sind einfach nur Sterne nachts im Himmel und also ich bin da komplett alleine gewesen. Das macht natürlich auch immer mal wieder Angst, wenn man sich so vorstellt, okay, auf diesen paar Quadratkilometern hier ist jetzt wirklich gerade niemand außer mir. Aber es gibt einem auch ein schönes Gefühl, finde ich. Und dann ist der andere Vorteil dort, wenn man da unterwegs ist, man kann aus jedem Bach, aus jedem Fluss, aus jedem See, kann man das Wasser trinken. Es gibt einige Beeren, die man essen kann und allerlei andere Dinge. Also es ist ein sehr, sehr guter Teil der Welt, um tatsächlich allein zu sein, ne? Das ist schon faszinierend.
Denkst du auch manchmal so, ja, ich bin mit dem Fahrrad von Aachen aus nach Patagonien, dann werde ich alles andere auch in meinem Leben irgendwie hinkriegen.
Ja, das gibt mir schon Zuversicht und das ist ja auch eigentlich so ein ganz essentieller Teil davon, dass ich dort Ressourcen aufgesammelt habe und das macht man immer, sobald man sich, glaube ich, außerhalb dieser ausgetretenen Pfade auch im Alltag bewegt. Man entdeckt irgendwas Neues an sich und an der Welt und das gibt mir schon auch Hoffnung und Vertrauen. Also in Situationen, wo ich vielleicht auch manchmal irgendwie ein Drama machen will für mich selber oder irgendwie was hochstilisiere, was da gar nicht ist an Problemen, die ich habe, dann denke ich mir auch, ey, wie hast du das damals gemacht, als du an einem Tag irgendwie 12 Löcher im Schlauch hattest? Hast du auch irgendwas hingekriegt, obwohl du nur 6 Flicken im Kasten hattest?
Steht schon die nächste Reise an?
Ja, also ich bin jetzt mit meinem Vortrag unterwegs und reise damit durch Deutschland jetzt im Herbst. Also ich werde mit dem Fahrrad durch Deutschland fahren, um auch Deutschland mal ein bisschen kennenzulernen, weil da ja, kenne ich mich mit dem Fahrrad jetzt nicht so gut aus. Und ja, langfristig könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann nochmal was kommt. Aber ich glaube, es ist sehr essentiell, das auch zu verdauen, was man so erlebt hat in der Zeit. Und da ist weniger mehr.
Ja, das sind viele Eindrücke, ne, die man verarbeiten
ja,
muss.
Ja, genau.
Philipp Gunten war unterwegs mit dem Fahrrad von Aachen nach Patagonien 15 Monate lang. Zurück ist er mit vielen Eindrücken und mehr Selbstvertrauen. Falls ihr auch eine besondere Reise gemacht habt, zum Beispiel seid ihr nicht mit eurem Fahrrad unterwegs gewesen, sondern mit eurem Dackel für mehrere Monate oder ihr habt in einer Kommune voller nackter Menschen in Portugal gewohnt oder ihr habt auf einem Rettungsschiff ausgeholfen oder ihr habt ein Praktikum gemacht in Saudi-Arabien, dann meldet euch bei uns. mail@deutschlandfunknova.de betreff Early Bird. Freuen uns sehr auf eure Geschichten.
Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.